Guten Morgen miteinander. Schön, so viele Gesichter zu sehen. Teil fröhlich, Teil weniger fröhlich. Ich habe heute Morgen ein bisschen einen Fehler gemacht. Ich habe eine Osterpredigt geschafft, heute Morgen früh. Und dann habe ich gemerkt, jetzt bin ich gefühlsmässig auf Ostern eingestellt und nicht auf Karfreitag. Und dann kurz bevor ich abgefahren bin, daher gekommen bin, etwa eine Stunde vor Gottesdienst anfangen, habe ich gedacht, hey, du, das kannst du nicht. Du darfst nicht zu fröhlich sein am Karfreitag. Weil ich bin daheim aufgewachsen und da hat es geheissen, Philipp, am Nachmittag um 3 bist du daheim. Da wird nicht mehr Skifahren, da wird nicht geschüttet, da wird nicht mehr draussen rumgesprungen. Das ist eine ernste Zeit um 3 am Nachmittag. Und dann haben wir Kinder müssen daheim brav zuhören, was am Karfreitag passiert ist. Und das war ja nicht gängig so ideal für uns Junge. Aber wir haben so gelernt, was die Atmosphäre war am Karfreitag. Wahrscheinlich auch zu Jerusalem. Und dann später hat ihr uns ja etwa im 81 das erste Mal ausgesendet in die Philippinen. Und die Philippinen, da ist etwa 80% oder so der Bevölkerung ist katholisch. Und dann hat die am Ostersamstag auf Manila fliegen, vom Süden in den Philippinen. Und hat gedacht, ja, am Abend vom Karfreitag, da könntest du ja noch hochfliegen, dass du dann am Samstagmorgen für die Sitzung dort bist. Und bin auf das Büro von der Fluggesellschaft, von der PAL Philippine Airlines, und habe auch ein Billett buchen für am Karfreitag am Abend. Am Karfreitag fliegen die Flugzeuge nicht, weil Gott ist tot. Und dann ist es gefährlich zum Fliegen. Und der Verkehr ist ein Haufen weniger als anderen Feiertagen. Das hat mich irgendwie beeindruckt. Und andererseits habe ich müssen sagen, sicher, Karfreitag ist Jesus gestorben, aber Gott ist nicht gestorben. Gott hat weitergelebt. Ich möchte uns zum Karfreitag von Johannes 19 Karfreitagsgeschichte oder Begebenheit vorlesen. Da heisst es von Vers 16 an, Johannes 19, Jesus wurde abgeführt. Er trug sein Kreuz selbst aus der Stadt hinaus zu der sogenannten Städelstätte. Auf Hebräisch heißt sie Golgatha. Dort kreuzigte man ihn und mit ihm zwei andere. Einen auf jeder Seite. Jesus hing in der Mitte. Pilatus ließ ein Schild am Kreuz anbringen, das die Aufschrift trug: Jesus von Nazareth, König der Juden. Dieses Schild wurde von vielen Juden gelesen, denn der Ort, an dem Jesus gekreuzigt wurde, war ganz in der Nähe der Stadt und die Aufschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. Die führenden Priester des jüdischen Volkes erhoben Einspruch. Es darf nicht heißen, König der Juden, sagten sie zu Pilatus. Schreib, dieser Mann hat behauptet, ich bin der König der Juden. Pilatus erwiderte, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Die Soldaten, die Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und teilten sie unter sich auf. Sie waren zu viert. Beim Untergewand stellten sie fest, dass es von oben bis unten durchgehend gewebt war. Ohne jede Naht. Das zerschneiden wir nicht, sagten sie zueinander. Wir lassen das Los entscheiden, wer es bekommt. So sollte sich erfüllen, was in der Schrift vorhergesagt war. Sie haben meine Kleider unter sich verteilt. Um mein Gewand haben sie das Los geworfen. Genau das taten die Soldaten. Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester sowie Maria, die Frau von Klopas, von Maria aus Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er besonders geliebt hatte, sagte er zu seiner Mutter: Liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Dann wandte er sich zu dem Jünger und sagte: Siehe, das ist jetzt deine Mutter. Da nahm der Jünger die Mutter Jesu zu sich und sorgte von da an für sie. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Und weil sich das, was die Schrift vorausgesagt war, in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagte er: Ich habe Durst. Da tauchten die Soldaten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten ihn auf einen Isopsstängel und hielten ihn Jesus an den Mund. Nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er: Es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Wir beten miteinander. Herr Jesus Christus, wir danken dir vielmal, dass du das auf dich genommen hast. Das Leiden, auf Golgatha zu gehen, das Kreuz selber tragen, der Dornenkrone, gestochen werden am Kreuz mit der Lanze, das Blut vergießen. Du hast den Himmel, den schönsten Ort, den wir uns vorstellen können, verlassen, damit wir mit dir, mit deinem Vater in einer Beziehung leben können. Damit wir Vergebung dürfen empfangen. Danke für die Grenzen, die du überschritten hast. Dass du hier, Herr Jesus, uns angenommen hast. Es sind andere, die zurzeit auch Grenzen überschreiten. Flüchtlinge. Wir beten für sie. Dass es eine Kraft gibt. Mut. Zuversicht. Und dass du ihnen Leute vorbeischickst, die ihnen erzählen, wer du bist, was du, Herr Jesus, am heutigen Tag gemacht hast, damit wir mit dir in einer Beziehung dürfen sein. Wir haben Missionare auf einem Missionsfeld, verschiedene Länder, die das Kirchenjahr keine Karfreitag beinhaltet an vielen Orten. Wo heute kein Feiertag ist. Wieso bei ihnen? Dass sie neu erleben dürfen, was Karfreitag ist und was Ostern ist. So sehen mit einer innigen Beziehung zu dir dürfen, vorwärts gehen. Wir bitten dich für die Kranken, die daheim sind, die vielleicht bettlägerig sind, dass du ihnen am heutigen Tag Trost, Mut und Zuversicht gibst. Bitte dich für die Familien, die leiden von, was in Brüssel passiert ist, dass du ihnen zustehst und die nötige Hilfe gibst. Vater im Himmel, wir danken dir für deine Gegenwart. Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart. Heiliger Geist, danke, dass du in uns wohnst. Wir wollen dir sagen, es ist wunderbar, mit dir unterwegs zu sein. Und bitte dich jetzt einfach, nimm den Gottesdienst in die Hand, dass wir die Zeit miteinander, so wie auch den Alltag, zu dir eher dürfen verbringen. Amen. Ihr dürft gerne nach dem Gottesdienst oder hinter das Predigtblatt mitnehmen. Dort werdet ihr getroffen, die verschiedenen Bibelstellen finden, die wir heute Morgen miteinander werden anschauen. Viele von euch kennen ja Elisabeth, ihre Familie ziemlich gut, meine Frau als Familie. Ihr wisst viel über sie und etwas, was ich gemerkt habe, als ich die Familie geheiratet habe, und das hätte sie jetzt nicht gerne, wenn ich von ihrer Familie erzähle. Ich habe sie nicht gewarnt vorher. Aber es sind Sachen, die sie sowieso schon weiss, von daher macht sie ja nichts. Mein Schwiegervater, der ist seinerseits für die Mennonitenkonferenz, der Jugendwart, gsi. Und dann haben die Mennonitengemeinde auf Amerika und in die USA geschickt. Er soll uns schauen, ob man mit den amerikanischen, kanadischen Mennoniten könnte zusammen arbeiten, ob man da kooperieren könnte, ob man da weiterhelfen könnte. Und, so. Und dann ist er dann auf einmal auch noch in der Bibelschule und war fast ein Jahr dort hin und hatte die Frau mit den Kindern in der Schweiz gehabt, auf dem Bauernhof, wo geschaut haben. Sie hatten 12 Kinder gehabt. Und als er herkommt von Kanada, sagt er, ich glaube, wir wandern auf Kanada aus. Dort hat es mehr Land, dort hat es grössere Bauernhöfe, dort haben wir mehr zu essen für unsere grosse Familie. Und dann hat es natürlich einen Prozess gegeben in der Familie, das hat man müssen durcharbeiten, man musste diskutieren. Und im Laufe dieser Zeit, wo sie das diskutiert haben, ob sie jetzt auf Kanada auswandern wollen oder nicht, sagt meine Schwiegermutter, los, selbst 7 Ross bringen mich nicht auf Kanada. Die Schweiz loslassen, die Dörfer loslassen, die Schänzli-Gemeinde loslassen, das war schwierig. Auf jeden Fall, am 1. August, im 61, sie waren zu Basel auf dem Bahnhof. Sie hatten einen Haufen Göffere, 14-köpfige Familie plus Begleitpersonen, unmengige Gepäck. Und wie das so der Brauch war in dieser Zeit, hat man dann, vor der Zug abgefahren ist, noch das Tränenlied gesungen, Gott mit euch, bis wir uns wiedersehen. Und dann ist der Zug abgefahren. Abschied nehmen tut weh. Freunde verlassen schmerzt. Der anvertraute Hof zu gut verlassen schmerzt. Hinterlässt Narben. Wenn wir unsere Kultur verlassen, wo wir wissen, wie es sich benimmt, und in die Mission gehen, dann tut es weh. Weil am neuen Ort benehmen sich die Leute einfach anders. Auch gut, aber anders. Man wird verunsichert, wenn man loslassen muss. Als meine Schwiegereltern mit ihren Kindern auf dem Schiff waren für mehrere Wochen, für das Übersiedeln, die meisten der Kinder haben ein Becken mit sich gedreht, dass sie dann, weil sie gewusst sind, mögen nicht kommen, wenn es der Magen sich leert. Und meine Frau war, glaube ich, eine der wenigen, die einfach Hunger hatte und gegessen hat und nicht verstanden hat, warum es die anderen Gänge das Becken bei sich haben und sich lösen von der Sache, die da in ihrem Magen ist. Warum tut man das ihrer Familie an, also auszuwandern? Sie haben dann den ersten Winter erlebt, 40 Grad unter Null. In der Stube haben sie einen Kessel aufgestellt, weil es durch das Dach abgetropft hat, wo der Schnee geschmolzen ist oben dran. Die 3 ersten Ernten waren nichts. Sie hatten nichts, was sie hätten verkaufen oder zu Federn mitfuhren. Es gab Sprachschwierigkeiten, man hatte Schulschwierigkeiten. Warum können die Kanadier nicht so sein wie die Schweizer, fragt man sich dann, wie alles daneben geht. Warum benennen sich die nicht so wie wir? Und sicher haben sie sich dann auch gefragt, hat die Mutter nicht doch auch recht gehabt, 7 Ross bringen mich nicht auf Kanada. Aber jetzt waren sie eben dort. Sie müssen loslassen. Die liebe Schweiz müssen loslassen. Das ist ein schwieriger Prozess. Und wir alle haben schon irgendwann irgendetwas müssen loslassen. Vielleicht eine schöne, gemütliche Situation, wo es gerade so gäbig war, um die Schmine umzuhocken mit der Familie. Wir alle haben zu gewissen Zeiten Freunde losgelassen. Vielleicht Eltern, Angehörige, Umstände, Eigentum müssen wir loslassen. Gewisse Zeiten müssen wir loslassen, die alten Zeiten. Die kommen nicht mehr zurück, wir schauen vorwärts. Da wir persönlich müssen loslassen. In der Familie müssen wir loslassen. In der Gemeinde, all die Zöpfe müssen wir loslassen. Vielleicht das oder dieses zutun, dass wir Neues anfangen können. Und ich habe in der Bibel eine Person gefunden, die ihr alle gut kennt. Die viel hat loslassen musste in ihrem Leben. Sehr viel. Wir tun uns heute Morgen ein paar einschneidende Erlebnisse von dieser Person anschauen. Von der Maria, die Mutter Jesu. Im Schnellzug gehen wir durch heute Morgen. Es tut mir, wenn wir Maria anschauen, die hat öfters über ihre ihren Schatten müssen springen in ihrer Situation. Sie hat die eigene Ehre müssen loslassen. Ihr erinnert mich alle ganz gut an die Situation, wie Maria ist schwanger wurde. Plötzlich hat sich ihr Leben verändert. Die ganze Ehre vor allen Leuten ist ihr weggenommen worden. Maria war verlobt und sie wird schwanger von einem anderen. Das gibt es nicht in der damaligen Zeit. Das war zutiefst erniedrigend für die ganze Familie, für ihre Eltern, für ihre Geschwister, für Maria selber und wie erst recht für den Verlobten. Und sie muss sich überlegt haben, wie sage ich das dem Josef, dass sie schwanger bin. Das gibt es ja nicht. Erniedrigend. Sie hat die eigene Ehre müssen loslassen. Schwanger vom Heiligen Geist. Ist sie gegen Gott dumm worden? Das heisst es nicht. Es ist einfach, sie war schwanger und das war erniedrigend, sehr erniedrigend in dieser Zeit. Das familiäre Umfeld hat auf Maria angeschaut. In ihrer Schwangerschaft hat man gerne Unterstützung von Familie. Und da enttäuscht sie die Familie. Wir wissen nicht, wie sie reagiert, ihre Eltern. Sie ist aber auf dem besten Weg, dass sie ausgeschlossen wird von Familie, ausgeschlossen wird von Gesellschaft, abgelehnt wird, dass man mit dem Finger auf sie zeigt. Die Leute auf dem Dorf wollten plötzlich nicht mehr mit der Maria zu tun haben. Man hat sie gemieden, ausgestoßen, abgelehnt. Wie benimmt man sich da, wenn man in dieser Situation ist? Wie fühlt man sich da, wenn man in dieser Situation ist? Soll sie traurig sein? Soll sie sich ärgern? Soll sie mit Gott hadern? Und sie weiß, ich muss meine eigene Ehre, was mir so wichtig ist, loslassen. Ich muss meinen guten Ruf, den ich hatte, loslassen, fahren lassen und einfach jetzt Gott vertrauen. Kann ich das Gott vertrauen in dieser Situation? Das ist ein riesen Verlust von Sicherheit, von Hilfe, von den Nachbarn, Unterstützung. Die menschliche Sicherheit war plötzlich weg vorher. Ist nicht mehr da gewesen. Sie hat es müssen loslassen. Mit ihrer Schwangerschaft. Wir lesen in Matthäus 1. Noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war schwanger geworden. Josef, der Verlobte, nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen. Das ist krass für Maria. Ihre Verliebte hat die Nachricht von Schwangerschaft gar nicht gut aufgenommen. Wie kann ich vorweg springen? Ich will sie gar nicht mehr sehen. Aber ich will mein Gesicht auch nicht verlieren. Wie geht das jetzt weiter? Wie kann ich mich eher noch retten in dieser blöden Situation? Ich als angesehener Mann, als Zimmermann, der verlieren wegen so etwas. Sie ist mir schon vor der Ehe nicht treu. Wie kommt denn das erst, wenn wir geheiratet haben? Und Maria muss sich ganz gleich gefühlt haben. Und beide, Maria oder Josef, sind zum Punkt gekommen, wo sie ihre Ehre können loslassen, miteinander können reden und miteinander können weitergehen auf einem guten Weg. Wir lesen, Maria erschrak zutiefst, als sie angesprochen wurde und fragte sich, wie soll das zugehen? Ich bin doch gar nicht verheiratet. Unverheiratet. Was macht man da? Und es ist dann noch schlimmer gekommen. Ist noch nicht fertig. Sie hat alles müssen hinter sich lassen. Hochschwanger hat sie eine Volkszählung müssen. In eine fremde Stadt. Weit weg. Unterwegs sein, hat die Unterstützung weder von den Eltern noch von den Schwiegereltern gehabt. Die Ehre hat sie loslassen müssen. die Sicherheit von daheim hat sie müssen loslassen, das Wohlergehen und alles Jesu zu lieb. Alles Jesu zu lieb. Umstände loslassen. 12 Jahre und ungefähr 9 Monate später ist Maria schon wieder in einer peinlichen Situation gewesen, wegen ihrem Sohn. Sie waren am Passafest, sie waren vom Heimweg, miteinander unterwegs, als Familie, mit der Verwandtschaft, ein riesengroßer Clan auf dem Heimweg. Und plötzlich merken sie, unser 12-jähriger Lustbub, der fehlt ist. Wo ist jetzt der plötzlich geblieben? Das war eine riesige Volksmeinung. Die Kinder hatten zufrieden miteinander. Sie waren unterwegs, da musste man nicht so gut schauen. Die schauen schon zueinander. Und plötzlich merken sie, der ist weg. Was hat Maria in dieser Situation denken? Wir wären doch gescheiter daheim geblieben, als in das Passa zu gehen. Warum haben wir die unnötige Reise müssen auf uns nehmen? In Lukas 2 lesen wir, als sie sich nach den Festtagen auf den Heimweg machten, blieb Jesus in Jerusalem, ohne dass seine Eltern etwas davon wussten. Erst nachdem sie eine Tagereise zurückgelegt hatten, fingen sie an, nach ihm zu suchen. Endlich, nach 3 Tagen, fanden sie ihn im Tempel. Seine Eltern waren völlig überrascht, ihn hier zu sehen. Kind, sagte seine Mutter zu ihm, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben dich verzweifelt gesucht. Und er sieht der Jüngling ganz lapidar. Warum hat er mich gesucht? Wie hättest du dich als Vater und Mutter benommen, wenn er einen 12-Jährigen sieht, der tagelang weg war? Für was sucht er mich? Was tut es dir im Mutterherz? 3 Tage. Gesucht. Hättest du eine Herzbaracke gemacht? Was wäre passiert? Vielleicht hat Maria zum Josef gesagt, schau, ich habe es ja gesehen, man hätte einen Tag länger beim Tempel sollen bleiben und erst später zurückgehen. Wir wissen es nicht, was sie gesehen haben. Haufen Leute, es ist fürchterlich, wenn man ein Kind verliert. Da kommst du wahrscheinlich Wallungen über. Und dann so lange. Schon einmal, wenn ich ein kleines Kind von unseren Kleinen verloren habe, für eine halbe Stunde oder so, habe ich Panik geschoben. Und der 12-Jährige war tagelang weg gewesen. Was hat es dem Vater- und Mutterherz gemacht? Maria und Josef, die müssen die Verwandten loslassen auf der langen Reise. Plötzlich konnten sie nicht mehr bei den Verwandten sein, mit ihren Freunden, die sie kennt, sie unterwegs waren, wo in die gegensätzliche Richtung müssen gehen. Zurück zum Tempel, nach suchen, zurückkehren. Alleine. Sie hatten genug zu essen bei sich. Sie mussten eine neue Situation anpassen. Loslassen, die Verwandten, der Clan, wo es so wohl damit war, unterwegs zu sein. Das Alte loslassen, das Vertraute, die vertraute Umgebung loslassen. Und es ist in die Fremde gegangen, ein Ort her, wo sie sonst nicht so fleissig waren. Verletzungen loslassen. Wer von uns ist nicht schon von einer jüngeren Person, vielleicht von einem Geschwister oder so, verletzt worden? Johannes 2 lesen wir. Da sagte die Mutter zu Jesus, ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, tut, was immer er euch befiehlt. Öffentlich sieht Jesus zur Mutter, das ist jetzt nicht die Sache. Es geht dich nichts an. Wie ziehst du dich aus der Affäre, wenn du so ein Gespräch hast? in der Öffentlichkeit, wo alle Leute zuhören. Wenn dich der eigene Sohn auf das Tiefste verletzt. In dieser Situation merken wir, Maria hat nicht gehadert. Sie hat gelernt, loszulassen. Sie hat gelernt, schnell sich anzupassen. Eine neue Situation. Und sie sagt einfach den Diener, tut, was er sieht. Das ist alles. Vielleicht hat es ihr schon weh da im Herz, aber im Text lesen wir das nicht. In Matthäus 12 lesen wir Folgendes. Während Jesus noch zu der Menge redete, war seine Mutter und seine Brüder gekommen. Sie standen vor dem Haus und wollten ihn sprechen. Einer sagte zu Jesus, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen dich sprechen. Jesus erwiderte, wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Und das wieder öffentlich, vor einer Volksmenge. Haufen Leute sind drum herum gestanden. Deine Brüder, die du schon lange nicht mehr gesehen hast, die Mutter, die du schon lange nicht mehr gesehen hast, ist da. Die Leute kommen führen zu dem, der redet, und sagen, du, komm zu ihnen, zu deiner Familie. Und er sagt öffentlich, wer ist meine Mutter? Meine Brüder. Und das in einer Gesellschaft, wo die Familie ein Haufen wichtiger war, als sie heute für uns ist. Der junge Schnaufer stösst die Mutter einfach weg, kümmert sich nicht um sie. Und wir lesen einen anderen Text, wie das ihr war wie ein Schwert in die Seele. Und etwas später kommt die schwerste Stunde für Maria, wo sie musste lernen, eine geliebte Person loszulassen. Am Karfreitag. Bis jetzt hat Maria ihre eigene Ehre loslassen, wo sie schwanger war. Nicht von ihrem Verlobten. Nein, sie musste Umstände loslassen, sich in neue Situationen reinschicken. Nein, sie müssen persönliche Verletzungen von ihrem Jüngling loslassen. Und jetzt muss sie ihren Sohn in den Tod loslassen. Sie mag gedacht haben, Jesus, du hast mich oft verletzt. Du hast mir oft wehgetan. Ich habe dir gern wieder vergeben, Jesus. Aber das Volk, die Leute, die vergeben dir jetzt nicht. Jetzt musst du leiden dafür. Das Volk ist nicht so gutherzig. Das Volk kann sie eher nicht so loslassen, wie Maria das hat können. Johannes 19 lesen wir. Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, stand seine Mutter. Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er besonders geliebt hatte, sagte er zu seiner Mutter, liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Dann wandte er sich zu dem Jünger und sagte, das ist jetzt deine Mutter. Kannst du dir das vorstellen? Du stehst am Kreuz, wo dein Kind dran hängt, siehst dein Sohn dran hängen. Du siehst, wie er gegen weniger Luft überkommt, weil das Körpergewicht nach unten zieht und die Lunge verdrückt. Und dann redet er noch einmal. In den letzten Atemzügen, die er noch hat, redet er noch zu dir. Nicht verletzend. Aber das mal tröstend. Selber weiss er, um was es geht. Jetzt stirbt er am Kreuz. Und gleich geht er Maria das Schwert in die Seele. Zwei Sachen. Ein Geschenk. Sie kommt einen neuen Sohn über. Ein Sohn ist für sie die Altersversicherung, Der schaut zu ihr. Schaut, dass sie genug zu essen auf dem Tisch hat. Wir lesen: Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er besonders geliebt hatte, sagte er zu seiner Mutter: Liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Und zum Johannes seht er: Siehe, das ist jetzt deine Mutter. Die wird jetzt zu dir schauen. Maria, du hast jetzt eine neue Familie. Ich gehe jetzt weg. Und für dich ist etwas Neues. Du musst mehr loslassen. Jesus gibt der Maria einen anderen Sohn, der für sie schaut im Alter. Es zeigt auch ein bisschen, was Eltern zurückbekommen, wenn sie ihre Kinder lernen, loslassen. Wenn sie die eigenen Kinder loslassen. Loslassen in die Zukunft. Sie segnend in die Zukunft gehen. Wir wissen nicht, was für die Kinder kommt. Maria hat das auch nicht alles zum Voraus gewusst. Sie hat gelitten, war schockiert gewesen. Aber sie hat ihren Sohn gehen. Sie hat ihn losgelassen. Und hat dann einen neuen empfangen. Einen neuen, der zu ihr geschaut hat. Verschiedenste Situationen. Loslassen. Freiwillig loslassen. Nicht unter Zwang. Was oder wenn sind du und ich bereit, loszulassen? Was du sollst loslassen, weißt du sicher selber am besten. Die Maria hat am Karfreitag losgelassen. Sind du und ich heute am Karfreitag auch bereit, loszulassen? Ich weiß nicht, wem du etwas nachher triffst. Aber kannst du das am heutigen Tag loslassen? Wie wär's, wenn du das ab heute nicht mehr würdest nachtragen, sondern loslassen? Vielleicht ist es sein Umstand, wo du bereit sein sollst, loszulassen. Etwas aus der Vergangenheit loslassen, wie Maria. Kannst du es loslassen heute? Bist du bereit, das loszulassen heute? Jesus ist für das gestorben. Jesus hat sein Leben losgelassen, dass du heute dies auch kannst loslassen. Loslassen. Nicht mehr nachtragen. Wenn du heute kannst loslassen, dann hörst du Jesus sagen: Es ist vollbracht. Es ist geschehen. Es ist vergeben. Ich und du wählen ganz persönlich, ob du loslassen willst oder nicht. Ob ich meine Ehre loslassen will, ob ich meine Umstände loslassen will, meine Verletzungen loslassen will, ob ich eine geliebte Person bereit bin zum Loslassen. Sind wir bereit zum Loslassen? Es gibt verschiedene Arten vom Loslassen. Wie wir loslassen können. Eine Art ist wie das Bäueli. Ich kann das loslassen und es kommt wieder zurück. Und ich lasse noch eines los und es kommt wieder zurück. Und das höre ich ja viel. Ich habe es losgelassen, aber es kommt wieder zurück. Ich lasse los und es kommt wieder zurück. Ich rede nicht von dem loslassen. Ich rede vom anderen loslassen. Vom loslassen, wo nicht mehr zurückkommt, sind wir bereit, unsere eigene Ehre, unsere eigene Verletzung, das, was wir nachtragen, loszulassen. Wie Maria am Kreuz ihren Sohn losgelassen hat und durch das einen neuen Sohn bekommen hat. Das Leben ist weitergegangen. Ich möchte heute ermutigen, dass eine oder die zwei Sachen, die du bis jetzt nicht losgelassen hast, dass du die heute loslässt. Die meisten von euch haben ein Kleenex im Hosensack oder eine Nasenlumpe Das ist einfach bildlich jetzt. Aber nimm das, was darum geht, loszulassen, in die Faust. Du kannst es zusammenkrugeln. Fest. Hast es in der Faust. Und später werden wir das miteinander loslassen. Etwas loslassen, das dir Mühe macht. Etwas loslassen, das dich schmerzt. Wo du verletzt bist. Nicht mehr mit herumtragen. Nicht mehr im Hosensack haben. Es kommt dir dann nicht mehr zurück. Loslassen. Ich möchte dich ermutigen, dass das, was du jetzt parat bist zum Loslassen, dass du jetzt für die Person ganz im Stillen tust, beten. Wo es eine Verletzung ist, oder nachläuft, dass du jetzt ganz im Stillen die Verletzung Jesus tust, herlegen und sie so tust, loslassen. Was immer es ist, nimm ein paar Momente und lass los. Loslassen in deinem Herz, in deinen Gedanken. Herr Jesus, du bist der Meister im Loslassen. Du hast den Himmel losgelassen. Der wunderbarste Ort, wo viel schöner ist, als wir das uns vorstellen können, hast du losgelassen. Du hast deinen Vater im Himmel losgelassen. Du hast deine Eltern auf der Erde losgelassen. Du hast dein eigenes Leben losgelassen, damit wir Leben dürfen haben. Gib uns jetzt die nötige Kraft, das loszulassen, was du mir jeden aufs Herz gelegt hast. Als Einzelperson. Lass uns loslassen als Familie. Als Gemeinde. Dass wir vorwärts gehen können. Den Weg, den du für uns geplant hast. Und jetzt ist es der Zeit, dass dein Kleenex oder deine Nasenlumpe loslässt und dann wird das zusammengesammelt und in Abfall da. Loslassen. Es kommt nicht mehr zurück. Es ist weg. Jesus vergibt. Jesus gibt Heilung. Lass die Person, die Situation, die Verletzung symbolisch los. Deine Ehre, dein Stolz. Danke, Herr Jesus, dass du vergisst und dass jedes von uns befähigt, loszulassen, was es loszulassen hat. Amen. Wir hören jetzt auf ein Musikstück miteinander und das gibt dir Gelegenheit, Neues im stillen Gespräch mit Jesus über die Situation zu gehen, dass du ganz loslassen kannst. Wie Jesus losgelassen hat, wie Maria losgelassen hat.